Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Input.
Das Jahrhundert-Erdbeben in Japan, der 10-Meter-Tsunami und vor allem die unklare Situation bei diversen Atomkraftwerken, zum Beispiel bei Fukushima, beschäftigen die Welt in diesen Stunden. Nachrichten aus Japan die machen Angst und werfen ganze Haufen Fragen auf. Rund eine halbe Million Menschen sind auf der Flucht. Man befürchtet mindestens 10'000 Todesopfer und man hat Angst vor einer atomaren Katastrophe. Darum jetzt hier bei uns auf DRS3 eine Sondersendung zu der aktuellen Lage in Japan. Die Input-Redaktorin Sabine Lütti diskutiert jetzt live mit einem Atomsicherheitsexperten, mit einem Journalist vor Ort und mit dem Mann, der von der Schweiz aus die ganze humanitäre Hilfe koordiniert.
Ja, danke Rebecca. Herzlich willkommen heute Abend hier im Input-Sondersendung. Meine Gäste heute Abend, das sind der Toni Frisch. Er ist Vizedirektor vom DEZA. Er ist uns in Bern zugeschaltet via Leitung. Und bei mir hier in Zürich, will ich herzlich willkommen heißen, der Wolfgang Kröger. Er ist ETH-Professor für Sicherheitstechnik. Danke Ihnen beiden herzlich, dass Sie heute Abend bei uns sind. Und bevor wir jetzt unser Gespräch anfangen, wollen wir uns ganz schnell kurz einen Überblick verschaffen. Thomas Balderer, du hast die neuesten Fakten gesammelt. Wie ist die Lage jetzt im Moment in Japan?
Immer noch relativ chaotisch, auch nach dem Tag 3. Es gibt noch keine klare Übersicht über das Ausmaß der Schäden und auch die Situation bei den Kernkraftwerken, auch die ist noch sehr unsicher. Was man aber sagen kann, die Katastrophe ist riesig und bringt Japan an Anschlag. Der japanische Regierungschef Naoto Kan hat heute in einer Fernsehansprache gesagt, das sei die grösste Krise, die Japan seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Japan kämpft mit den Folgen vom Erdbeben, der Flutwellen, die sie ausgelöst hat und dem Ausfall von 11 von 55 Kernkraftwerken. Bis jetzt geht man davon aus, dass vor allem der Tsunami Tausende von Todesopfern gefordert hat. Im Moment rechnen die Behörden mit mehr als 10'000 Opfern. Tausende werden aber noch vermisst und auch für die Überlebenden ist die Situation sehr schwierig. Man merkt das auch, wenn man die Bilder sieht, die jetzt bei uns eintreffen aus den betroffenen Gebieten. Eins habe ich mal rausgepickt, das ist eine Mischung zwischen Chaos und Organisiertheit. Das hat mich noch beeindruckt, das zeigt eine Gruppe von Leuten, die durch den Trümmersumpf wartet. Man sieht im Hintergrund, dass wirklich nichts mehr ganz geblieben ist, überall Bretter und kaputte Möbel. Aber die Menschen werden zielstrebig angeführt von einem Feuerwehr. Und damit alle ans Ziel kommen, hat er eben seinen Feuerwehrschlauch ausgerollt und an dem heben sich so alle und laufen so in einer Reihe hinter dem Feuerwehrmann in Sicherheit. In Sicherheit gebracht hat man aber nicht nur die Opfer vom Tsunami, sondern auch die Leute, die rund ums Kernkraftwerk gewohnt haben. Im Radius von 20 Kilometern hat man dort die Leute evakuiert. Insgesamt rund 180'000 Personen schon. Der Ostasien-Korrespondent Urs Morf, er war heute am Rand dieser Zone gewesen, um das Kernkraftwerk Fukushima. Und als er zu Tokio losgefahren ist, hat er noch nicht viel Schäden bemerkt, aber je weiter er gekommen ist, desto grösser sind die Schäden geworden.
Da sind gut 300 Familien sind da drin jetzt untergebracht auf je einer 4 Quadratmeter großen blauen Plastikplache, weil ihre Häuser, die haben eben in dieser verseuchten Zone gelegen und die mussten evakuiert werden. Die mussten zum Teil auch schon erstmal jetzt mit Jodtabletten behandelt werden, damit sich die Radioaktivität nicht in ihren Drüsen drin ablagert und sie dann schwer schädigt.
Das der Bericht vom Urs Mors. Er ist also bis an den Rand von dieser Sicherheitszone gekommen. Dort hat man in einer Turnhalle zu einem Notlager umfunktioniert, die Turnhalle, und dort die Leute untergebracht. Die Situation vor Ort ist für die Betroffenen also doppelt schwierig. Durch das Erdbeben und den Tsunami sind viele Strassen, aber auch Stromleitungen und Telefonleitungen kaputt. Und dazu weiss man jetzt eben nicht, wie sich die Situation von diesen Kernkraftwerken entwickelt. Momentan gilt für zwei der Mal in Notstand und beim dritten funktioniert die Kühlung nicht mehr richtig. Zu allem anderen ist in der Nähe von Tokio jetzt auch noch ein Vulkan ausgebrochen. Das klingt jetzt schlimm, bis jetzt ist aber über Schäden oder Verletzte nichts bekannt. Aber es gibt auch immer wieder Nachbeben. In den letzten 3 Tagen hat man mehr als 150 von diesen Nachbeben registriert. und für die Leute im Alltag noch relevant, weil wegen diesen 11 abgeschalteten Kernkraftwerken nicht mehr genug Strom im Netz ist, wird in Tokio der Strom ab morgen rationiert, damit es nicht noch zu einem Blackout kommt, wo dann auch noch die Wirtschaft lahmlegen würde. Das heisst für die Leute, dass sie abwechslungsweise für 3 Stunden keinen Strom mehr haben. Zusammenfassend kann man also sagen, eine schwierige Situation. Die Schweiz versucht zu helfen, und zwar mit 25 Experten von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Mit 9 Suchhunden sind sie heute Sonntag in Japan angekommen.
Ja, danke vorerst jetzt mal Thomas Baldrer für die Zusammenfassung. Wir legen jetzt am Anfang von dem Gespräch den Fokus auf die Situation rund um die beschädigten Atomkraftwerke. Die ganze Welt schaut dort an. Die Angst vor einer atomaren Katastrophe, die ist gross. Vor allem natürlich in Japan, aber auch auf der ganzen Welt. Auch bei uns in der Schweiz macht man sich Sorgen, hat einen Haufen Fragen. Mein Gast, der Wolfgang Kröger, ist ja Spezialist für nukleare Sicherheitsfragen, habe ich vorher schon gesagt. Und ihr daheim, ihr könnt uns jetzt ein Mail schreiben während der ganzen Sendung, wenn ihr Fragen habt an unseren Experten, input@drs3.ch. Und ich denke, so gegen Ende von dieser Sendung werden wir dann eure Fragen versuchen zu beantworten oder einen Teil davon. Wolfgang Kröger, Sie sind Experte, ich habe es jetzt bereits zweimal gesagt, für atomare Sicherheitsfragen. Jetzt zu dieser Stunde, 9, aber 8, was wissen Sie ganz konkret über die Situation vor Ort bei diesen AKWs?
Ja, guten Abend zunächst einmal. Wir haben Informationen, die dahin gehen, dass 2 Anlagen am Standort Fukushima 1 in einer sehr schwierigen Situation sind. Der Block 1, das ist, glaube ich, den Hörerinnen und Hörern bekannt, weil er sehr oft in den Medien war, hat offensichtlich ein massives Kernschmelzen erlebt, während der Block 3 auch wohl Kühlungsstörungen hat, wobei aber man offiziell von einem teilweise Schmelzen oder Anschmelzen von Brennelementen spricht.
Es gibt auch andere Atomkraftwerke, die jetzt abgeschaltet worden sind. Im Moment ist der Stand, dass es 2 andere sind, Onagawa und Tokai noch. Dort funktioniert auch die Kühlung nicht. Was wissen Sie von dort?
Soweit ich das verfolgt habe und verfolgen konnte, Onagawa hatte ganz am Anfang dieser Katastrophe einen Brand, der wohl gelöscht worden ist. Man hat dann nichts mehr von der Anlage gehört. Es gab dann mal Meldungen, dass erhöhte Radioaktivität außerhalb der Anlage detektiert worden ist. Mehr weiß ich nicht. Von einer massiven Kühlungsstörung ist mir nichts bekannt. Dann gibt es Tokai, wie eben gesagt worden ist, und es gibt eine Anlage auf dem Schwesterstandort, das ist Fukushima 2. Es gibt ja insgesamt 10 Blöcke an diesem Standort. Das ist eine neuere Anlage. Dort gab es auch wohl Schwierigkeiten, Störungen mit dem Kühlsystem. Ich glaube, wenn ich das richtig interpretiere, dass es nicht zu einem völligen Ausfall der Kühlungssysteme gekommen ist, sondern nur zu einer Störung, also einem Teilausfall.
Sie glauben, wie schätzen Sie denn die Situation ein jetzt?
Ich muss noch etwas sagen, sodass die Hörerinnen und Hörer das vielleicht ein bisschen besser verstehen. Das Kernschmelzen heißt, dass der Reaktorkern nicht mehr richtig gekühlt wird, die Temperaturen extrem hoch werden, die Brennstäbe sich verformen und sogar richtig schmelzen oder zusammenschmelzen. Dabei werden radioaktive Stoffe aus dem Reaktorkern, aus dem Inneren freigesetzt, aber zunächst einmal nicht in die Umgebung, sondern in einen primären Schutzbehälter, wenn man das nennt, in ein primäres Containment. Dann gibt es um diese Anlage herum noch ein Gebäude, man nennt das sekundäre Containment, und das ist bei der Anlage, bei dem Block 1 ja in einer Explosion verwickelt gewesen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass nach meinem Kenntnisstand diese primäre Sicherheitshülle noch nicht durchschmolzen worden ist oder beschädigt worden ist, sondern offensichtlich standhält und alle Maßnahmen, das Einleiten von Meerwasser, dazu dient, dass man den Reaktor so weit kühlt, dass er nicht diese Barrieren aufschmilzt.
Das ist der Stand im Moment, gemäss Ihren Informationen. Wir reden gerade nachher noch weiter mit Ihnen. Herr Kröger, zuerst aber jetzt nach Bern. Frage an Toni Frisch. Sie sind Vizedirektor von der DEZA, Herr Frisch, Chef vom Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe. Ihre zwei Teams sind heute am Nachmittag, wenn ich richtig informiert bin, in Tokio gelandet. 25 Leute, 9 Hunde. Wo ganz genau sind Ihre Männer und Frauen jetzt?
Ja, guten Abend. Die zwei Teams, die sie haben sich geteilt. 4 Personen sind geblieben in Tokio und klären ab für weitere Massnahmen, morgen zu treffen und für ihr Programm festzulegen, in Absprache mit den japanischen Behörden. Und die Mehrheit von den Helfern ist auf dem Weg nach Norden und ist bereits angekommen, etwa 400 Kilometer nördlich von Tokio. In der Nähe von der mittlerweile bekannt gewordenen Stadt Mina Misanriku, die Stadt, wo man vermutet, dass von 20'000 eben offenbar 10'000 möglicherweise noch vermisst werden. Aber hier ist wirklich viel Spekulation dabei und klare Angaben fehlen. Die Leute, unsere, sind zusammen gereist nach Norden. Hinten nachher kommen ein deutsches Team, Kollegen, die wir auch kennen von früher her, und die werden zusammen arbeiten in diesem Gebiet. Es geht darum, dort Ortungsarbeiten und Sucharbeiten durchzuführen.
Mhm. Sie haben, nehme ich an, jetzt mal Kontakt mit diesen Leuten vor. Was für ein Bild präsentiert sich Ihnen?
Ja, das, was Sie angetroffen haben, ist nichts eigentlich außerordentlich. Das, was Sie gesehen haben. Weil das sind, die meisten von Ihnen sind sehr erfahrene, haben schon in mehreren Katastrophen natürlich ihre Erfahrungen können sammeln und lösen sich vielleicht nicht von diesen Bildern beeindrucken. Aber klar ist das Gebiet, das der Tsunami hat getroffen, das ist schon absolut sehr, sehr eindrücklich und auch tragisch, was natürlich dort passiert ist. Und wenn man sich vorstellt, was sich ereignet hat, Erdbeben, Tsunami, Störungen in Atomkraftwerken und nun noch ein Vulkanausbruch, dann muss man sagen, das ist schon ganz etwas Außerordentliches. Und wenn man in einer Übung das hat angesetzt oder das Szenario genommen, die hat man wahrscheinlich den Kopf geschüttelt und gesagt, mit dem muss man aufhören, so diese Kombination gibt es nicht. Mhm. Aber eine von meinen Grundsätzen war von Anfang an schon, als ich die Funktion übernommen habe vor 10 Jahren oder mehr, habe ich gesagt, wir müssen immer auch das Undenkbare denken. Und wir müssen uns auf das vorbereiten, was wir nicht erwarten, damit wir uns nicht überraschen lassen. Und das ist wahrscheinlich gut, dass man das gemacht hat, sodass man also einfach nüchtern und objektiv die Lage beurteilen kann und dementsprechend auch reagieren.
Das ist wirklich das Worst-Case-Szenario, wo sich niemand hätte ausdenken können. Was Ihr Team ganz genau macht jetzt dort vor Ort und wie die Leute helfen und auch wie man überhaupt in so einer gigantischen Katastrophe kann helfen, reden wir gerade nachher ausführlich noch mit Ihnen. Herr Frisch, zuerst jetzt aber die Frage an Sie, Wolfgang Kröger, Sicherheitsexperte an der ETH Zürich. Was ist Ihnen, nimmt mich jetzt noch wunder, gestern Nachmittag, wo Sie die ersten Bilder gesehen haben, oder Vormittag ist es gewesen, von dieser Explosion in dem AKW Fukushima. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen dann?
Ja, ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Als ich die ersten Meldungen aus Japan gehört habe und ein Gefühl entwickelt habe für das Ausmaß dieser Katastrophe, da habe ich zunächst einmal tiefes Mitgefühl mit dem Land und seinen Leuten gehabt, was mir ein bisschen am Herzen liegt. Die Probleme mit den Kernkraftwerken haben mich natürlich besorgt gestimmt. Eine Explosion zu sehen, das hat mich im ersten Moment schockiert. Als ich dann hörte, was der Grund dieser Explosion war und dann auch erfahren durfte, dass der eigentliche Reaktor und dieser erste Sicherheitsanschluss nicht beschädigt sind, war ich auch ein bisschen erleichtert. Das heißt aber nicht, dass ich nicht sehr besorgt bin, was den Zustand der Reaktoren in diesem Land anbelangt.
Inwiefern sind Sie jetzt besorgt? Sie sagen ja, Sie haben ja vorhin gesagt, eigentlich ist der innere Kern, wenn ich das richtig verstanden habe, dort, wo die ganze Radioaktivität auch ist, das Gefährliche, das ist ja nicht kaputt gegangen, offensichtlich.
Also der Kern ist kaputt gegangen, ist geschmolzen, Radioaktivität aus.
Innen, das ist einfach ganz innen, aber die Hülle rundherum, die ist intakt.
Derzeit ist sie noch intakt. Mhm. Und Besorgnis, es geht natürlich in die Richtung, dass man den Reaktor nicht vernünftig gekühlt kriegt, sodass die Intaktheit dieser Hülle verloren geht.
Was passiert denn, wenn man das nicht kühlen kann? Und das ist ja jetzt in verschiedenen AKWs, in 3 mittlerweile der Fall, dass man die Kühlung nicht in den Griff bekommt. Wie geht das weiter, das System? Können Sie uns das versuchen, einfach zu erklären?
Ja, das einfach erklären ist ein bisschen schwierig. Also Sie müssen sich das so vorstellen, das ist eine Metallschmelze auf hohem Temperaturniveau. Und es würde dann ein Loch erschmolzen werden und Radioaktivität würde aus dem Sicherheitseinschluss in die Umgebung freigesetzt werden. Das würde dann zu einer massiven Freisetzung von Spaltprodukten von Radioaktivität führen. Die Vorsichtsmaßnahmen, die getroffen worden sind, nämlich dieses große Gebiet zu evakuieren, ich finde, das ist sehr vorsichtig gemacht worden, haben sich wohl auf diesen Fall eingestellt. Denn Leute sind aus dem gefährdeten Gebiet ja evakuiert worden.
Was passiert denn, wenn das wirklich so wie kommt, wenn die Kernschmelze weitergeht, wenn man das nicht kann stoppen? Gibt das eine Explosion? Passiert da gar nichts Sichtbares? Ist das so wie in Tschernobyl damals?
Nein, also Tschernobyl ist nun etwas ganz anderes gewesen. Am Anfang gab es diese große Explosion. Der Mechanismus dahinter war ein Durchgehen der Kettenreaktion. Hier sind die Reaktoren abgeschaltet, damit haben wir keine Probleme, davor müssen wir keine Angst haben. Hier ist es ein Schmelzunfall, der dazu führt, dass Spaltprodukte, radioaktive Stoffe, die vorher eingeschlossen waren, sozusagen ihre Hüllen verlassen und freigesetzt werden. Das wird also, soweit ich das beurteilen kann, nicht zu einer Explosion führen, sondern es werden dann eben Stoffe freigesetzt und mit dem Wind oder mit der Atmosphäre getragen.
Wird man das zerfahren bekommen? Gibt es da Leute, die das messen, die das auch informieren über die Messungen? Kann man da sich drauf verlassen?
Man kann das nur außerhalb der Anlage, denn natürlich Messstationen sind aufgeführt oder sind installiert. Man kann dann nicht in die Nähe dieser Freisetzung gehen, sondern man misst dann in der Umgebung der Anlage.
Wie ist das jetzt im Moment? Sie haben ja die Anlage selber besucht vor einem halben Jahr. Wie müssen wir uns das vorstellen vor Ort, jetzt in dem einen Atomkraftwerk? Was machen die in Fukushima genau, die Leute vor Ort? Ist da noch überhaupt jemand? Wie muss man sich das vorstellen? Was läuft dort ab?
Also ich muss Ihnen sagen, dass auch da meine Vorstellungskraft begrenzt ist. Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben ja auch eben hier Bilder gesehen.
Wieso ist Ihre Vorstellungskraft begrenzt? Sie sind doch der, der das müssen wissen.
Also
wie das
Sie müssen sich zunächst mal diese Bilder, die wir gesehen haben, von der Zerstörung der Infrastruktur dieses Landes. Es gibt ja keine Stromversorgung mehr, Straßen sind nicht benutzbar und so weiter. Das muss man sich erst mal vorstellen und da hat jemand, der das noch nicht gesehen hat, ich zumindest, habe da Schwierigkeiten. Und in dieser Zerstörung gibt es nun diese Reaktorblöcke, die natürlich auch eine Entfernung haben. Und die Menschen bemühen sich darum, das sind Arbeiter, die Mannschaft der Kernkraftwerke, und dann natürlich auch Zusatzpersonal wird sich jetzt darum bemühen, dass diese einzelnen Blöcke sozusagen in einen stabilen Zustand kommen oder so stabil gehalten wie nur eben möglich. Man muss natürlich aufpassen, dass die Strahlendosis, die diese Menschen abbekommen, nicht zu hoch werden. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass diese Menschen nicht auf andere Art und Weise zu Schaden kommen.
Sind das die, die jetzt das Meerwasser dort reinpumpen, wo man aber ja offensichtlich jetzt einmal bei dem Reaktor 3 gar nicht weiss, wie hoch das ist, weil die Messsysteme auch ausgefallen sind. Man weiss da ja gar nicht, aber trotzdem sind da Arbeiter rundherum, die sich dort bemühen, die
Situation abzufahren. Also das Meerwasser wird offensichtlich natürlich von außen eingeleitet. Man hat wahrscheinlich Notpumpen, Feuerwehrpumpen sozusagen herbeigeschafft. Und die werden dann mit einem Abstand von der Anlage werden die betrieben und drücken Wasser in den Reaktor. Es ist wohl so, dass man verlässliche Informationen über den Zustand des Reaktorkerns, des Zustands dieses inneren Bereiches nicht hat in einer solchen Unfallsituation. Man weiß sehr viel über den Ablauf solcher Unfälle aus Experimenten, auch Lernen aus Harrisburg, aber ganz präzise Informationen haben wir nicht.
Das Stichwort Informationsfluss. Wir sind vorhin, jetzt kurz vor der Sendung, sind wir jetzt auch noch zusammengesessen mit ein paar Leuten auch von der Redaktion und haben versucht, irgendwie möglichst viel Informationen zu sammeln aus allen möglichen Quellen. Es ist sehr widersprüchlich, es ist sehr tröpfchenweise. Haben Sie da Zugang zu anderen Quellen als wir Normalsterblichen oder wissen Sie auch einfach nichts?
Ich weiß nicht, zu welchen Quellen Sie Zugang haben, eigentlich im Prinzip zu den gleichen wie ich auch. Das sind Agenturen natürlich, das sind die Pressemitteilungen der Betreibergesellschaft TEPCO, das ist die Internationale Atomenergiebehörde. Dann gibt es natürlich Standesorganisationen, die Informationen sammeln. Und etwas, was mir aufgefallen ist, dass die Information in einer Form dargeboten wird, dass ein Fachmann schon Schwierigkeiten hat, sich vorzustellen, was dort passiert. Ich glaube, dass die Laien oder gar die Öffentlichkeit oder auch die Journalisten dann zum Teil sich gar nicht vorstellen können, gar nicht diese Information umsetzen können in etwas Vorstellbares. Und das ist sicherlich ein Nachteil. Es gibt dann Agenturen, die helfen, das zu interpretieren, aber auch dazu braucht man ein Basiswissen, um das zuordnen zu können. Tröpfchenweise, kurz, wir müssen uns vorstellen, es ist eine Situation, die jede Auslegungsgrenze überschritten hat. Es ist eine Katastrophe. Man konzentriert sich natürlich darauf, die Situation unter Kontrolle zu halten. Man informiert die Öffentlichkeit. Es ist eine schwierige Situation. Ich glaube, dass man auch an der einen oder anderen Stelle keine, wie wir eben schon gesagt haben, keine detaillierten Informationen zumindest aus dem Reaktor hat.
Der Verlauf, wenn man das jetzt so anschaut, über die letzten zwei Tage, der wird wie immer ein bisschen dramatischer auch. Es kommt immer nochmal eine Information dazu, nochmal eine Meldung, nochmal ein Atomkraftwerk, das eine Störung meldet. Ich bin sicher, also ich unterstelle Ihnen jetzt das einmal, dass wenn ich Sie am Freitagmorgen gefragt hätte, Japan, Erdbeben, Tsunami, werden die AKWs dem standhalten, hätten Sie gesagt, ja, kein Problem, die sind für das gebaut.
Nein, das hätte ich nicht gesagt. Und zwar dann nicht gesagt, wenn Sie mir gesagt hätten, oder ich habe es ja dann auch gewusst, welche Stärke dieses Erdbeben hat, 8,8 auf der Richterskala, welche Wellenhöhe es gegeben hat. Ich habe mich dann informiert, auch dann zum Teil über Informationen, die ich vorher schon hatte, für welche Erdbeben diese Anlagen ausgelegt sind. Und Japan tut viel gegen die oder zur Auslegung dieser Erdbeben. Soweit ich das beurteilen kann, hat man diese Anlagen ausgelegt für Erdbeben der Stärke 6,9, also fast 7 Richterskala.
Aber das dünkt mich jetzt als Laien doch einigermaßen merkwürdig, wenn ich jetzt nur schon die Information im Hinterkopf habe, die ich heute gelesen habe, dass man davon ausgeht, dass ein Nachbeben in den nächsten Tagen von mindestens Stärke 7 wird kommen, zu einer grossen Wahrscheinlichkeit, die Insel noch mal treffen. Und dann tut man solche hochsensible, gefährliche Bauwerke nur, in Anführungszeichen, auslegen auf nicht einmal die Stärke.
Es kann sein, dass die Auslegung unterschätzt, die Erdbeben unterschätzt hat. Was man sicher in der, das weiß ich aus Gesprächen des letzten Jahres, was man sicher in der Vergangenheit unterschätzt hat, das waren Seebeben. Mhm. Also schwere Seebeben, die dann eben zum Teil schwerer sind als Landbeben und das in Kombination mit Tsunamis. Das ist sicher etwas, was man unterschätzt hat. Man sollte noch dazu sagen, man hat Vorkehrungen getroffen, damit die Strukturen möglichst auch standhalten. Man baut auf Fels und man darf nicht auf Sediment, also auf Sand bauen. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Wir müssen auch in die Anlagen reinschauen. Sie sind nicht zerstört worden. Die Reaktoren sind sicher abgeschaltet worden. Mir ist nicht bekannt, dass Strukturen oder gar der Reaktor oder Reaktorkomponenten mechanisch strukturell zerstört worden sind. Man hat also Reserven in die Anlagen wohl eingebaut, damit auch größeren Erdbeben standgehalten wird.
Der Wolfgang Kröger ist das von der ETH Zürich. Er ist Professor für Sicherheitstechnik. Ihr könnt per Mail Fragen stellen an ihn. Ich bin sicher, es gibt noch einen Haufen Fragen, die ihr habt, daheim. Auch wir noch. Wir können nicht alle stellen. Wir werden natürlich gegen Ende der Sendung versuchen, ein paar von diesen Fragen ihm weiterzugeben. Schreibe das Mail an input@drs3.ch. Ich sage es gerade noch einmal. input@drs3.ch oder geht auf unsere Homepage schauen. www.drs3.ch, dort findet ihr den Link. Ich glaube, wir machen eine kurze Verschnaufpause, ein bisschen Musik. Nachher hören wir dann den Konrad Musch. Er lebt in Tokio und ihn fragen wir, wie gross die Angst ist im Moment in der Bevölkerung angesichts von dieser Situation jetzt, wie gross auch das Ausmaß ist von der Zerstörung. Natürlich, wie es diesen Menschen jetzt, heute geht in Japan. All das nach der Mary J. Blige zusammen mit U2. Der Song heisst «One».
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life,
one life,
it's one need, and I one love,
one love,
get to share it.
Ooh.
Leaves you, darling, you don't care for it.
Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
Das ist der Input am Sonntagabend heute mit einer Sondersendung zu der Erdbebenkatastrophe in Japan. Die Bilder habt ihr alle gesehen, es sind fürchterliche Bilder, es sind ganze Landstriche, die komplett zerstört worden sind, Dörfer, Häfen, ganze Städte sind weggespült. Aber Tausende von Menschen, vor allem Alte, habe ich heute am Nachmittag noch gelesen, vor allem ältere Leute, haben sich nicht können retten vor den Fluten. Und man schätzt, dass über eine halbe Million Menschen im Moment auf der Flucht sind oder evakuiert werden. Zu all dem Elend ankommt, wir haben jetzt vorher darüber geredet, die grosse Sorge um eine atomare Katastrophe. Wir reden nachher gerade nochmal mit unserem Atomsicherheitsexperten. Da sind ein Haufen Fragen noch offen, ganz klar. Jetzt aber wollen wir zuerst wissen, wie die Situation vor Ort ist, wie es den Menschen in Japan geht. Mein Kollege Thomas Balder hat vor der Sendung mit dem Journalisten Konrad Muschk in Tokio können reden. Er lebt seit 17 Jahren in Japan.
Konrad Muschk, Sie sind freier Journalist, leben seit 1993 in Japan. Wenn Sie jetzt auf den Nachrichtenticker schauen, dann sehen Sie, wie die Meldungen über die beschädigten Atomkraftwerke hineingehen. Was ist das für Sie für ein Gefühl? Haben Sie Angst jetzt, wo Sie in Japan, in Tokio, nicht weit von diesen Atomreaktoren arbeiten?
Ja, es ist sicher nicht ein angenehmes Gefühl. Und zwar vor allem deswegen, weil man natürlich wirklich nicht unbedingt sich darauf verlassen kann, dass das, was man aus den Medien erfährt oder von der Behörde, das, was die Behörden bekannt geben, wirklich den Tatsachen entspricht. Wobei quasi zu ihrer Entschuldigung noch zu sagen ist, dass wahrscheinlich nicht einmal die Betreiberfirma selber weiss, was genau in den Reaktoren läuft, wo man ja nicht in die Brennkammer hineinsieht und nicht genau weiss, was genau passiert ist, offenbar. Aber es ist natürlich ein unangenehmes Gefühl, auch wenn man auf der Botschaft, auf der Homepage von der Schweizer Botschaft sieht, dass man aufgefordert wird, wenn man keinen zwingenden Grund hat, im Grossraum Tokio zu bleiben, Japan zu verlassen.
Haben Sie sich das überlegt, ob Sie sollen das Land verlassen oder nicht?
Ich habe mir es überlegt, aber bis zum Schluss quasi, ich meine, im Notfall würde ich vermutlich probieren, mich nach Westjapan abzusetzen, vorerst einmal. Ich glaube, es ist im Moment sowieso nicht möglich, ein Flugticket zu bekommen. Die Abflüge aus Tokio sind sehr wenig. Es fliegen auch wenig Fluggesellschaften nach Tokio im Moment, weil die Situation so unsicher ist. Im schlimmsten Fall strandet man nachher in Tokio am Flughafen und das ist auch nicht unbedingt so angenehm.
Es ist jetzt Sonntag zur Nacht bei Ihnen, wenn wir miteinander reden. Wenn wir nochmal zurückschauen auf den Freitagnachmittag, wo und wie haben Sie das Erdbeben erlebt?
Es war am Viertel vor drei am Nachmittag, ich bin daheim vor dem Computer gesessen, habe gearbeitet und habe mir bei den ersten Stössen nicht viel Böses gedacht. In Tokio gibt es ungefähr 1000 spürbare Beben pro Jahr und man ist sich schon, wie gesagt, einiges gewöhnt. Ich wohne im 10. Stock von einem Hochhaus, was auch eine Rolle spielt, weil das Hochhaus natürlich sofort anfängt zu schwingen. Und wie sich das am Freitag dargestellt hat, ist ungefähr nach 30 Sekunden ist es unmöglich gewesen, sich auf den Beinen zu halten. Und es ist wirklich, es sind sehr, sehr starke Stöße gewesen. Und
was ist in dem Moment in Ihnen vorgegangen?
Es ist schwierig zu sagen. Also natürlich eine gewisse Angst ist sicher aufgekommen. Ich habe mir andererseits überlegt, was sind meine Optionen. Der Lift läuft nicht. Möglichkeit, über das Stegenhaus probieren zu entkommen, wäre bestanden. Aber ich habe nachher überlegt, ich probiere in der Wohnung zu bleiben und probiere mich hier einfach vor abfallenden Gegenständen zu schützen. Und habe auf die Bauweise vom Haus vertraut. Und wie sich später herausgestellt hat, zum Glück zu Recht. Und wo man den Fernseher angestellt hat, hat man auch gesehen, dass wo das Zentrum von dem Beben war, die Tsunami-Warnung und nachher vor allem eben schon die erste Idee davon, was das Erdbeben und vor allem nachher später der Tsunami, nein, in dem Moment natürlich nicht, was das Erdbeben im Nordosten von Japan angerichtet hat.
Jetzt, Sie sind seit 17 Jahren leben Sie in Japan. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, wo Sie all die Bilder von dem Tsunami gesehen haben, wo wirklich zerstörerisch war, wo einfach so über das Land hineingeflossen ist?
Ja, grauenhaft, genau. Ja, wie soll man das sagen? Einfach die Wehrlosigkeit, die Machtlosigkeit gegenüber der Natur, was natürlich auf eine Art das Gleiche ist, wo man als einzelner Mensch spürt, wenn man sich nur auf zwei Beine kann halten und hinterher einfach sehr, sehr froh ist, wenn einem selber nichts passiert ist und wenn man nachher sieht, was anderen Leuten passiert und vor allem die wahnsinnige die Gewalt von diesen Wassermassen, man ist sprachlos. Also man kann im Prinzip nichts dazu sagen.
Sie selber leben und arbeiten in Tokio. Wie würden Sie jetzt den heutigen Sonntag beschreiben? Wie ist die Stimmung, wenn Sie vorausgehen, posten und mit den Leuten reden?
Man muss sagen, also heute, am heutigen Sonntag sind schon wieder in gewissen Läden die Regale voll, während sie gestern eben leer waren. Es hat zumindest in Tokio grosse Versorgungsengpässe gegeben. Das normale Leben steht auf einer Art still. Das Einzige, was ist, dass für ab morgen der Strom rationiert ist. Und zwar wird das dermaßen organisiert, dass das Versorgungsgebiet von der Elektrizitätsgesellschaft TEPCO, wo betroffen ist durch die Energieausfälle ihrer Kernkraftwerke, wird die 5 Zonen einteilt und in diesen 5 Zonen wird nachher je für 3 Stunden ab morgen der Strom abgestellt.
Und denken Sie, das funktioniert so, wie sich das Betriebe vorstellen?
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel vorher probiert, bei der Elektrizitätsgesellschaft auf der Homepage herauszufinden, wenn bei mir der Strom abgestellt ist worden. Und das Einzugsgebiet von diesem Versorger umfasst 45 Millionen Leute und die haben wahrscheinlich, viele von denen haben die gleiche Idee gehabt, auf jeden Fall ist der Server zusammengefallen und man kommt nicht auf die Homepage von dem Versorger.
Der Regierungschef hat gesagt, es sei die grösste Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg, die Japan im Moment erlebt. Was denken Sie? Sie kennen das Land. Wie wird die Katastrophe Japan beeinflussen?
Die Katastrophe trifft Japan zu einem sehr, sehr schwierigen Zeitpunkt. Zum Zeitpunkt, wo man sich gerade ein bisschen aus der Wirtschaftskrise hat probiert zu befreien. Also es wird fraglos von den menschlichen Opfern abgesehen. Wird es Schäden natürlich in Milliardenhöhe geben, wo Japan in vieler Hinsicht, ich würde sagen, vielleicht nicht über Jahre, aber über Monate werden zurückwerfen in diesem Aufschwung. Auf der anderen Seite ist Japan eines der Länder, wo auf Erdbeben am besten vorbereitet ist und auf Katastrophen und ein Land mit einer ungeheuren mit einer ungeheuren Widerstandsfähigkeit und mit einer Selbsterneuerungsfähigkeit. Und ich glaube, dass auch dort, wo jetzt noch nicht einmal das Ausmaß von der Zerstörung bekannt ist, vermutlich in erstaunlich kurzer Zeit schon wieder sehr, sehr viel wird aufgebaut worden sein.
Konrad Muschk, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin alles Gute in dieser schwierigen Situation für Sie jetzt in Japan, in Tokio.
Eindrückliche Schilderungen sind das von Konrad Muschk. Er hat mit dem Thomas Balderer geredet. Ja, die Situation in der betroffenen Küstenregion, vor allem in der Provinz Miyagi, ist dramatisch. Bilder zeigen immense Verwüstungen. Man redet von über 500.000 Menschen auf der Flucht, mindestens 10.000 Todesopfer. Und es gibt Befürchtungen, dass es noch viel, viel mehr sind. Heute ist Hilfe unterwegs aus der ganzen Welt. Auch die Schweiz hat gestern zwei Teams geschickt. Und der Mann, der die Schweizer Hilfe koordiniert, das ist der Toni Frisch. Er ist auch Gast heute Abend bei uns im Input. Er ist im Studio Bern, stellvertretender Direktor vom DEZA. Toni Frisch, was genau tun Ihre Leute oder können Ihre Leute den Japanern an konkreter Hilfe jetzt anbieten in den nächsten Tagen?
Also die Anfrage, die Japan gemacht hat, war, dass sie Unterstützung wollen im Bereich Suche, also Ortung von Verschütteten. Und aufgrund von dem haben wir auch das spezifische Team zusammengestellt. Es ist nicht eine klassische Rettungsaktion, sondern es ist eigentlich ein Team, das auf Suche spezialisiert ist allein. Und zwar auch in der Annahme, dass man eng zusammenarbeitet mit den japanischen Team und Institutionen und mit anderen Teams, die aus dem Ausland kommen. Also beispielsweise mit den Australiern und mit den Deutschen, das ist bereits so abgemacht worden. Mhm. Und die Aufgabe ist, zum einen in zerstörten Häusern, Gebäuden, oder andererseits eben im Bereich Tsunami-Trümmer Suche durchzuführen und feststellen, ob es allenfalls noch Überlebende gibt.
Wie schätzen Ihre Leute vor Ort die Situation im Moment ein, dort?
Ja, es ist so, man muss einfach ganz nüchtern sein. Aufgrund von der Situation, die wir bereits in der Beurteilung von uns vor Augen hatten, muss man sagen, dass die Überlebenschancen in Gebäuden, wo zerstört sind, die bestehen während ein paar Tagen. Natürlich ist es so, dass in den ersten 24 und 48 Stunden die Überlebenschance viel grösser ist und dass sie schnell abnimmt. Aber dort, wo der Tsunami hat gewütet, dort ist die Überlebenschance ganz kleine. Gleichzeitig ist es so, dass eben auch die Ortung oder die Bergung von Toten nicht nur für Behörden, sondern vor allem auch für die Angehörigen ganz wichtig ist. Ich könnte mir selber vorstellen, was es bedeutet, wenn man Familienangehörige hat, wo sie weggeschwemmt wurden. Alle hoffen, dass es denen noch gut geht, dass sie noch leben und vielleicht nicht mal verletzt sind oder vielleicht leicht verletzt sind. Und wenn man nachher kann feststellen, dass in den Trümmern niemand mehr da ist, der lebt oder der verletzt ist, sondern halt schlimmstenfalls, man muss sagen, sie sind tot, ist eben diese Nachricht auch eine wichtige, damit man sich mit dem auseinandersetzen kann. Das ist ein ganz wichtiger Schritt.
Und das ist jetzt das, was Ihre Leute im Moment werden machen, die nächsten Tage im Prinzip Tote suchen oder orten, damit man wie kann, die Abschnitte auch, ich weiß nicht, freigeben, damit man die räumt oder anfängt, die mit Backen, mit grossen Maschinen vorgehen.
Das ist richtig. Natürlich hoffen alle, dass sie noch Überlebende finden können. Aber ich habe ganz bewusst am Anfang gesagt, ihr müsst euch darauf einstellen, dass das eine Aktion ist, wo man sich mit dieser Lage auseinandersetzen muss, dass die Chance sehr klein ist. Und die anderen Kollegen, die ich erwähnt habe, die jetzt noch in Tokio sind, die morgen ihre Arbeit aufnehmen können, den Raum muss man auch bestimmen, sind Spezialisten im Bereich Wasser und im Bereich Umweltkatastrophen insbesondere.
Was ist die Hilfe jetzt?
Spezialist im Bereich Bau.
Was ist denn was jetzt am dringendsten benötigt wird?
Das ist natürlich gebietsweise ein bisschen unterschiedlich. Sicher ist es so, dass in vielen Gebieten die Trinkwasserversorgung gestört ist. Entweder fehlt die Energie für Pumpenbetriebe oder für Wasserversorgungssysteme sind zerstört. Und darum hat unser Wasserspezialist beispielsweise die Möglichkeit, mit der Analyse können feststellen, dass Wasser, das noch fließt, dass das eben auch, was vielleicht für viele wichtig ist, dass es nicht verseucht ist, dass die Qualität gut ist und dass man das bedenkenlos kann trinken. Oder das andere, und das steht vielleicht noch näher im Vordergrund, ist das, dass wir davon ausgehen, dass die Katastrophen in sehr vielen Gebieten auch schwere Konsequenzen für die Umwelt hat ausgelöst. Mhm. Also Chemiefabriken oder eben auch ganz einfache Chemieteile von einer Werkstatt, von Industrieanlagen könnten natürlich dazu führen, dass Grundwasser verseucht wird und geben auch aus dem Grund einen Wasserspezialist oder dass natürlich die brennende Ölraffinerie, dass die Konsequenzen hat, schwerster Art auch für die Umwelt. Und dort hoffen wir, können einen Beitrag leisten für Beratung, vielleicht für die Analyse oder allenfalls eben auch Unterstützung aus dem Ausland, sei es aus der Schweiz oder aus anderen Ländern anfordern. Mhm.
Es sind ja hunderttausende Menschen auf der Flucht. Wie muss man sich das vorstellen konkret, wie man so eine Hilfe überhaupt organisiert? Wie macht man das?
Ja, mit die auf der Flucht sind, das ist wahrscheinlich nicht organisiert. Es ist ja so, dass über 200'000 einfach müssen aus der unmittelbar bedrohten Zone müssen evakuiert werden und die sind nun provisorisch außerhalb von einer 20 oder 30 Kilometer Zone sind die untergebracht. Die meisten vielleicht in Turnhallen oder in öffentlichen Anlagen oder bei Verwandten, damit sie dort können warten, bis sich die Lage tut, einigermaßen stabilisieren. Und die auf der Flucht sind, wieder sagen, das sind solche Leute, die einfach das Auto genommen haben und ein bisschen Essen mitgenommen haben und nun nach Süden fahren, weil sie Angst haben vor weiteren Konsequenzen in den Nuklearanlagen. Mhm. Aber das, was auf der Flucht ist, das ist unorganisiert, aber ich muss bewusst sein, Japan steht vor einer gewaltigen Herausforderung mit Riesenproblemen und die Leute, dass sie zum Teil sogar den Kopf verlieren, das ist absolut verständlich und man unterschätzt allgemein, was es bedeutet, solche Katastrophen müssen zu erleben oder zu bewältigen.
Sie sprechen da, nehme ich jetzt mal an, auch den Informationsfluss an, den wir da recht gerne und schnell kritisieren. Ich nehme jetzt mal an, Sie sind sich das gewöhnt, dass man nicht einfach eins zu eins alle Informationen, jetzt auch im Hinblick auf die nukleare Bedrohung, geliefert überkommt. Ist das für Sie ein Problem, so zu schaffen, oder sind Sie sich das schlicht gewöhnt?
Ich muss leider sagen, dass ich mir das gewöhnt bin. Ich habe schon manchmal, vor allem auch bei Übungen oder auch sonst bei echt Einsatz gesagt, die Informationen, die ihr bekommt, sind entweder falsch, tendenziös, verzerrt oder verspätet. Ihr müsst mit gesundem Menschenverstand probieren zu beurteilen, was möglich ist und aus dem den Reim zu machen. Und mit dem habe ich gute Erfahrung gemacht. Und das ist wahrscheinlich auch jetzt so. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass Japan selber viele Sachen, die wir gerne wüssten, noch selber nicht weiss. Die Anzahl Opfer wird man erst wahrscheinlich in Tagen oder vielleicht sogar in mehreren Wochen wissen. Und die Frage von dieser Stadt, wie ich bereits so erwähnt habe, wo man vermutet, also Misanriku im Norden, 400 Kilometer nördlich von Tokio, wo man vermutet, dass man noch 10'000 möglicherweise vermisst sind. Das ist alles nicht sicher. Und wir werden auch gerne sehr viel mehr wissen, aber der Informationsfluss ist sehr spärlich und wir wissen erstaunlich wenig. Und wir dann, wo wir entschieden haben, haben wir noch weniger gewusst als jetzt.
Wie schützen Sie eigentlich Ihre eigenen Leute? Wir haben das jetzt natürlich x-mal, das ist auch im Zentrum vom Interesse, die nukleare potenzielle Bedrohung. Wie schützen Sie Ihre Leute und wann kommt ein Punkt oder wer entscheidet das, wenn die Gefahr zu gross wird?
Also der Entscheid über den Rückzug oder über eine Verschiebung, das wird sicher so getroffen, in Absprache mit dem Einsatzleiter, und die Verantwortung muss ich übernehmen. Wenn der Einsatzleiter nicht bereit wäre, in ein Gebiet zu gehen, würde ich nicht verlangen, dass er es macht. Und wenn er vielleicht sehr mutig etwas unternehmen würde, das ich als verantwortungslos anschaue, würde ich ihn zurückpfeifen. Darum machen wir das in Absprache. Aber es ist ja so, dass unsere Leute zum einen beraten werden, laufend. Wir haben Spezialisten in diesem Bereich vor Ort im Team. Wir haben dauernden Kontakt mit der Nationalen Alarmzentrale in Zürich, die uns in diesem Bereich auch beraten. Mhm. Und wir haben selber viele Spezialisten. Ich habe selber 1986 nach Tschernobyl eine Equipe geschaffen von ABC-Spezialisten, also nicht Lehrer in diesem Fall, sondern Spezialisten für Nuklearfragen, Chemiefragen oder B-Kampfstoffe, die uns laufend beraten. Die Leute haben gleichzeitig Dosimeter bei sich, sie haben Messgeräte bei sich, sie sind in dauerndem Kontakt mit den Behörden und auf dem Weg haben sie laufend kontrolliert anhand von GPS, wo sie sich befinden, bezüglich Atomreaktor, sodass wir davon ausgehen können, dass sie einfach möglichst gut geschützt sind. Wir werden alles dafür tun, dass unser Team geschützt ist. Und andererseits sind sie auch in einem Gebiet, das bewohnt ist. Und dort, wo die Japaner ihre Leute lassen und nicht evakuieren, kann man davon ausgehen, dass es natürlich selbstverständlich zu verantworten ist, dass unsere Leute arbeiten.
Zum Schluss kurz noch, wie lange schätzen Sie, wird es gehen, bis all die Dörfer, die Städte, die ganze Infrastruktur wieder aufgebaut wird sie in dem Gebiet jetzt, wo besonders betroffen ist?
Es ist ja so, dass jetzt im Moment Japan sicher an der Grenze ist und außerordentlich gefordert. Aber das Kobe-Erdbeben 1995 hat eigentlich ähnliche Bilder gezeigt. Im Moment von der Katastrophe schockiert und dann natürlich eben auch dementsprechend vielleicht überfordert, wie das alle anderen Länder auch wären. Aber nachher im Wiederaufbau, wo es darum gegangen ist, mit der gesamten Energie koordiniert sich einzusetzen für den Wiederaufbau, hat Japan die ganze Welt verblüfft. Und ich bin überzeugt, es wird das auch so sein. Aber trotzdem, es wird Jahre gehen, bis sich Japan von diesem Schock erholt hat und bis Japan das wieder aufbauen konnte. Die Entscheidungen sind gewaltig. Aber man muss es zuerst abschätzen können. Und im Moment hat noch gar niemand die vollständige Übersicht. Aber ich mute den Japanern wirklich zu, dass sie einen riesen Effort machen und uns beeindrucken mit ihrer Leistung in den kommenden Jahren.
Und mit Ihrer Hilfe können Sie im Moment auch noch rechnen. Eine gigantische Herausforderung, die sich dem Land wird stellen, auf allen Ebenen während mehreren Jahren, wie Sie es jetzt gesagt haben. Wir kommen jetzt noch einmal zu Ihnen, Wolfgang Kröger, unseren Experten für Sicherheitsfragen, und werden nachher auch noch schauen, was reingekommen ist an E-Mails. Fragen zuerst aber noch kurz eine Frage an Sie. Wer das, und das ist etwas, was ganz Haufen Leute natürlich interessiert, wer das, was jetzt passiert bei diesen diversen AKWs nach dem gigantischen Beben und Tsunami, wäre das in der Schweiz möglich, dass unsere AKWs auch zum Beispiel nach einer Überschwemmung oder nach einem Erdbeben, ich meine, es hat immerhin, das ist schon lange her, 1356 in Basel ein Erdbeben gegeben, das die Stadt komplett zerstört hat, also ganz gefeit sind wir nicht, müssen wir Angst haben auch.
Die Kraftwerke in der Schweiz, die Kernkraftwerke in der Schweiz sind ausgelegt, meines Wissens, gegen Erdbeben mit einer Wiederkehrperiode von einmal in 1000 Jahren. Man hat natürlich in der Schweiz mit Tsunamis nicht zu rechnen.
Mhm. Mit Überschwemmungen aber?
Mitunter Überschwemmungen. Überschwemmungen sind natürlich mit in die Auslegung einbezogen worden, werden einbezogen. Das ist so. Ich muss vielleicht noch etwas sagen zu der Auslegung. Man muss nachweisen, dass die Anlage unter solchen Bedingungen sicher abgeschaltet werden kann und in einen sicheren Zustand gebracht werden.
Das heißt, die Schmelze geht nicht weiter?
Das heißt, dass der Reaktor gekühlt werden muss.
Okay.
Das ist ein sicherer Zustand.
Das war ja jetzt nicht passiert.
Das war nicht hier der Fall. Mhm. Und in diese Nachweise sind konservative Annahmen einzubauen. Deshalb haben die Anlagen de facto Reserven, auch Reserven gegenüber höheren Erdbebenstärken. Vielleicht nochmal einen Blick auf die Situation in Japan, wenn ich darf. dort ist anzunehmen, dass ein Erdbeben auftritt mit einer Stärke, von der, die man vernünftigerweise, so wie das formuliert ist, unterstellt werden muss auf der Basis vorhandenen Wissens. Da muss man nachweisen, dass die Anlage abgeschaltet wird, in einen sicheren Zustand gebracht wird. Soweit ich das hier den Unterlagen entnehmen kann, entspricht das einer Intensität oder einer Magnitude auf der Richterskala von knapp 7. Mhm. Man hat dann nachgewiesen, dass die Anlage Reserven hat, um Erdbeben zu widerstehen, die etwa eine Richterskala höher rangieren.
Also 8.
Fast 8. Mhm. Und so dass man auf diese Art und Weise auch versteht, dass hier bei diesem Erdbeben die strukturellen Schäden klein sind. Und auf der anderen Seite hat es ein Erdbeben gegeben, Kobe, der Stärke 7,3. Und ein Kraftwerk in der Nähe von Kobe, 110 Kilometer entfernt, hat dieses Erdbeben ohne Probleme überstanden in Japan.
Mhm. Also ich denke jetzt, wie auch immer und wie auch immer hoch die einzelnen Skalen sind, das hat uns alle, Sie, vor allem Experten, überrascht, was jetzt da passiert, ist auch die ganze Öffentlichkeit ist überrascht. Wir haben jetzt Mails. Thomas Balder, du hast das zusammengefasst. Was ist dort? Was sticht raus? Was haben die Leute für Fragen im Moment heute Abend?
Ja, es sind viele Fragen reingekommen. Es kommt natürlich dann schnell ins Grundsätzliche. Also sind Atomkraftwerke gut? Müssen wir nicht alte eben schnell ersetzen durch neue? Also so eher politische Fragen. Aber es hat auch noch ganz konkrete gegeben. Zu dem explodierten Reaktor in Japan, da besteht noch Klärungsbedarf. Der Kyriburi zum Beispiel will auch wissen, was ist denn da genau kaputt, wenn offenbar der Kern noch ganz ist, aber trotzdem sieht man das auf diesen Bildern, ist der Deckel wie explodiert. Das versteht man nicht ganz. Was genau ist da kaputt?
Können Sie da dazu kurz noch eine Antwort geben, dass man möglichst noch
ein paar andere... Der Reaktor ist nicht explodiert. Die Explosion hat stattgefunden in diesem äußeren Gebäude, im sogenannten sekundären Containment. Der Mechanismus dahinter war eine Wasserstoffexplosion. Wasserstoff wurde produziert im Reaktor aufgrund der sehr hohen Temperaturen. Und bei einer Druckentlastung zum Schutze des Reaktors ist das dann in dieses Gebäude gekommen.
Dann hat es noch eine Frage, die noch ziemlich konkret ist. Und zwar, wenn man jetzt immer hört, dass das gekühlt wird mit Wasser, da macht sich zum Beispiel die Familie von Cédric Louyer Sorgen. Was ist denn, wenn das Wasser wieder ins Meer rausgeht? Könnte es auch sein, dass dann die Fische verstrahlt werden und man dann irgendwo verstrahlte Fische isst?
Also man bringt mehr Wasser in den Reaktor, um den Reaktor zu kühlen, abzukühlen. Der Verbleib dieses Meerwassers ist vermutlich in der Anlage selbst. Man muss sich das nicht so vorstellen, als würden da jetzt tonnenweise Wasser reingedrückt werden und dann verstrahlt wieder ins Meer gelangen. So ist der Mechanismus nicht.
Ganz zum Schluss eine abschliessende Frage. Es nimmt mich einfach wunder. Wir haben jetzt sehr viele Details auch gehört, sehr viele auch Sachen, die ich bei sicher einen Haufen Leuten nicht verstanden habe. Ihre Einschätzung, ist es eine ernste Situation oder ist das die Situation jetzt dort in Japan, wo man im Griff hat?
Das ist eine Gewissensfrage, muss ich zugeben. Also ich gehe davon aus, auf der Basis der derzeitigen Information, dass man die Situation so weit im Griff hat, dass man von einer massiven Freisetzung von Spaltprodukten nicht auszugehen hat.
Dann hoffen wir alle sehr, dass Sie recht haben. Danke Ihnen vielmals. Wir kommen zum Schluss von dieser Sendung. Wolfgang Kröger, ganz herzlichen Dank. Toni Frisch, ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind ins Studio Bern. Das wäre es von uns, Sondersendung Input zum Erdbeben in Japan.
Sabine Lütti war das mit der Input-Sondersendung zu der Erdbebenkatastrophe in Japan. Mitgearbeitet an dieser Sendung haben der Christian Flückiger und der Thomas Balderer. Die Sendung, die könnt ihr wie alle Input-Sendungen auch nachhören und als Podcast abladen auf drs3.ch.
somebody says, swim with the current and float away down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.